Ein herzliches Willkommen an Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Standpunktsendung am ersten Adventssonntag. Ich bin Gabi Fröhlich und ich freue mich, eine große Zahl von unseren Münchner Hörern beim Radio Horeb Hörertreffen heute Nachmittag in der Pfarrei St. Stephan in München-Sendling kennengelernt zu haben. Ein Dankeschön an dieser Stelle an Sie alle, vor allem für die Zeichen Ihrer Zuneigung und Verbundenheit. Das ist etwas, was uns allen natürlich viel Schwung gibt für unsere Arbeit im Radio. Diese Hörer begrüße ich an dieser Stelle nun besonders. Sie können uns in München auf der 92,4 noch bis 21 Uhr verbunden sein. Ein Grüß Gott auch an all die Hörer von Radio Horeb, die uns über Satellit verbunden sind und über Kabel und natürlich auch an die Hörer von Radio Maria in Südtirol und in Österreich. Kommen wir nun zu unserer Standpunktsendung am heutigen Abend. Das Thema lautet: Gott zeigt seine Macht im Erbarmen. Der Titel, der scheint auf den ersten Blick vielleicht etwas seltsam für einen ersten Adventssonntag zu sein. Man rechnet da mehr mit dem Thema Erwartung oder etwas, was damit zu tun hat. Aber eigentlich ist es genau das, denn es stellt sich ja die Frage, wen erwarten wir da eigentlich genau im Advent? Und was erhoffen wir uns von dem, den wir erwarten, heute im Jahr 2004? Oder erwarten wir eigentlich überhaupt noch etwas? Für Sie wichtig im Leben? Was suchen Sie so im Leben? Was versuchen Sie zu verwirklichen?
Wichtig ist es, zu sich selbst einen Weg zu finden, auf jeden Fall, und ehrlich zu sich zu sein.
Innere Zufriedenheit, denke ich. Und wie man das erreicht, das ist, glaube ich, immer ganz von der Situation abhängig, in der man sich gerade befindet. Aber ich habe kein höher stehendes Lebensziel, sondern ich denke, ich möchte immer in der Situation, in der ich gerade bin, zufrieden sein.
Ich suche nichts. Ich versuche nur, die wenige Zeit, die ich auf der Erde habe, mir so zu gestalten, wie ich es mir vorstelle. Es gibt kein höheres Ziel.
Eine zufällige Sammlung von Stimmen auf der Straße war das. Auf mich hat diese Frage recht ernüchternd gewirkt, gestehe ich. Wahrscheinlich gerade diese Zufriedenheit bei den jungen Menschen ohne ein höheres Ziel. Mancher möchte vielleicht noch besser zu sich selber finden. Das ist immerhin schon mal eine Bewegung, ein Weg irgendwo hin. Und wir unterstellen mal, dass diese Suche dann nicht völlig planlos ist. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen, heißt es in der Bibel, im Alten Testament, beim Propheten Jeremia. Aber wer kann schon aus eigener Kraft zum Himmel hinaufragen, um Gott dort zu finden? Ich will mich finden lassen, sagt Gott, und genau das feiern wir im Advent, dass er versprochen hat, uns entgegenzukommen, um sich von uns finden zu lassen. Gott zeigt seine Macht im Erbarmen. Über das Thema spricht heute Abend in Standpunkt der Philosoph Professor Jörg Splett. Ihn begrüße ich nun zugeschaltet per Telefon aus der Nähe von Frankfurt. Guten Abend, Professor Splett.
Guten Abend, Frau Fröhlich.
Professor Splett, viele kennen Sie von unseren Hörern schon von verschiedenen Sendungen. Ganz früher waren Sie mal bei uns auf Standpunkt vor einigen Jahren, aber auch schon in den Credo-Sendungen immer wieder. Mancher kennt Sie vielleicht auch schon persönlich. Sie haben nämlich ein beeindruckendes Pensum an Vorträgen im gesamten deutschsprachigen Raum, habe ich gesehen. Vor zwei Wochen waren Sie in Freiburg, letztes Wochenende in Baden-Baden, dieses Wochenende hier bei Radio Horeb. Da können Sie dann wenigstens mal zu Hause sein, da freut sich vielleicht Ihre Frau drüber.
Das ist wahr.
Morgen dann in Darmstadt, zwei Tage später Heidelberg, und das Programm für Anfang nächsten Jahres, das fange ich erst gar nicht an. Das alles neben Ihrer eigentlichen Tätigkeit als Professor für philosophische Anthropologie, Religionsphilosophie und Geschichte der Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Frankfurt am Main. Und außerdem sind Sie immer wieder in München, ich glaube auch jetzt vor zwei Tagen wieder, als Gastprofessor für Philosophie. Und Sie schreiben viel in Fachzeitschriften. Das ist wirklich ein großes Pensum. Was treibt Sie eigentlich dazu, sich derart für die Philosophie ins Zeug zu legen? Man könnte ja auch sagen, ich habe diese beiden Professuren und das reicht mir.
Ich lege mich tatsächlich nicht für die Philosophie ins Zeug, das muss ich schon sagen, sondern ich bin dankbar, dass ich Gott finden dürfen und erkennen können und seine Wahrheit, und das auch nicht bloß mit dem Herzen, sondern auch mit dem Kopf. Das muss nämlich bei mir immer dabei sein. Das ist halt so. Andere brauchen das vielleicht nicht im selben Maß. Und dass ich von dort her mich geradezu verpflichtet sehe, das auch weiterzugeben und weiterzusagen.
Das heißt, die Philosophie nicht an sich, sondern eben eine Philosophie, die immer irgendwie auch mit dem christlichen Glauben zu tun hat.
Ich meine, ja, man könnte ja, also Philosophie, die alten Griechen haben das ja wörtlich übersetzt und haben gesagt, das ist die Liebe, Philosophia zur Weisheit. Mhm. Aber das muss man nicht so sehen, dass es die Liebe zur Weisheit ist. Denn zum Beispiel Philadelphia ist die Liebe, die Bruderliebe und die Schwesternliebe. Es gibt kein Wort Adelphia. Die Griechen bauen andersrum. Wir sagen ja Wahrheitsliebe und die Griechen sagen Liebwahrheit. Und so sagen die also Philosophie und jetzt denkt man dann, das sei die Liebe zu Sophia, aber man könnte auch sagen, es ist die Liebe zum Sophon, zum Weisen. Und davon hat ein oller Grieche gesagt, das Weise will und will nicht Zeus genannt werden. Wir müssten sagen, das will und will nicht Gott genannt werden. Wieso will nicht? Weil kein Name ihn trifft, aber er will es zugleich doch. Und dann geht es auch in der Philosophie, denke ich, um die Wahrheit, der Wahrheit die Ehre zu geben. Und jetzt darf ich als Christ wissen, dass jemand gesagt hat, ich bin die Wahrheit hat ein Gesicht. Und drum, meine ich, sollte man davon reden.
Kommen wir erstmal zu Ihrem Hintergrund noch kurz. Sie stammen aus Magdeburg, sind Jahrgang 36. Das heißt, Sie haben als Kind noch die Zeit des Zweiten Weltkriegs und der Flucht, denke ich, mitbekommen.
So ist es,
haben Sie noch Erinnerungen an diese Zeit?
Aber sehr. Das war sogar der Ansatz, dass ich überhaupt, also dann könnte man so pathetisch sagen, Philosoph geworden bin. Diese Form der Flucht, der Tod des jüngsten Bruders, der damals 11 Monate alt war. Wir haben ihn am Wegrand eingegraben, meine Mutter und ich. Ich war der Älteste von 5 damals und die Mutter mit uns da auf der Flucht. Und das hat mich danach umgetrieben, während andere Leute so die Frage hatten, gewinnt Köln oder Düsseldorf im Fußball, war meine Frage die, wie kann das überhaupt gehen, kann es Gott geben, wenn die Welt so ist, wie sie ist?
Das heißt, sie hat damals diese Suche dann auch zum Finden gebracht.
Das darf ich dankbar so sagen.
Haben Sie Verbindungen in Ihre Geburtsstadt noch, in den Osten Deutschlands?
Tatsächlich, ja, ich bin öfter in Magdeburg. Die haben dort ja auch das Bistum Paderborn, glaube ich, war das, als sie selbstständig wurden als Bistum, nochmal ein Bildungshaus dorthin gebaut, ein sehr schönes Roncalli-Haus heißt das. Und da bin ich öfter, immer mal wieder.
Studiert haben Sie in Pullach, in Köln und in München und Sie waren dann anschließend Assistent bei Karl Rahner, bei dem großen Theologen. Was haben Sie für Erinnerungen an den?
Ich habe ihn schon vorher also verehrt und bewundert. Ich hatte sein Bild an der Wand hängen, obwohl ich ja gar kein also Theologe bin, sondern Philosoph. Und die Jesuiten haben ihn auf mich aufmerksam gemacht, als er damals nach München kam und eben auf den Gordini-Lehrstuhl kam, ein theologischer Lehrstuhl in der philosophischen Fakultät, wo er 2 Assistenten brauchte. Und dann hat er aus Rom den Lehmann mitgebracht. Inzwischen kann man nicht mehr sagen, der Lehmann, sonst ja also der Kardinal und der Vorsitzende der Bischofskonferenz. Und auf mich als Philosophen haben ihn dann die Münchner Jesuiten aufmerksam gemacht. Und dann hat er mich geholt. Und ich muss sagen, in den 3 Jahren, die ich da habe für ihn arbeiten dürfen, ehe wieder in die Theologie zurückging, ist meine Hochachtung für ihn nicht weniger geworden, sondern wirklich mehr. Und ich wundere mich über manche Töne, die man da jetzt auch hören konnte im Lauf. Wir sind ja noch im Rahnerjahr, 100. Geburtstag, 20. Todestag. Nicht, als ob er über alle Kritik erhaben wäre. Jeder Mensch probiert irgendetwas oder so, aber zum Teil sind es doch sehr merkwürdige Verdächtigungen und Einschachtelungen, während ich ihn als so dermaßen wirklich im Dienst der Kirche und als einen treuen Jesuiten kennengelernt habe mit all dem, was dazugehört.
Ich höre aus dem Ganzen heraus, dass Sie mit den Jesuiten, mit der ignatianischen Spiritualität eng verbunden sind.
Das ist meine, ja. Ich war auf dem Kolleg der Jesuiten, habe ich mein Gymnasiumzeit gemacht. Ich habe sogar dann gedacht, vielleicht werde ich Jesuit, aber das war doch nicht mein Weg. Aber ich bin ihnen verbunden geblieben und bin ja jetzt ja auch an den beiden Jesuitenhochschulen tätig. Immer noch, eigentlich bin ich ja emeritiert, aber in diesem Wintersemester, wie sagt man so schön, vertrete ich mich noch selber, so heißt der Jargon. Ich mache also nochmal die Gotteslehre, weil der Nachfolger noch nicht so weit ist. Schön, dass ich damit schließen kann. Ich dachte, ich höre auf mit der Lehre vom Menschen im letzten Winter. Jetzt darf ich doch mit der Gottesfrage aufhören.
Das ist ja auch der Abschluss jeder Papstmesse eigentlich.
Das ist wirklich wahr, ja.
Sie haben gesagt, Sie hatten kurz damit geliebäugelt, Jesuit zu werden. Der Weg war dann ein anderer. Sie sind verheiratet seit den 60ern, Vater 2 Söhne. Auf dem Katholikentag in Ulm waren Sie im Familienzentrum mit Gesprächsrunden und Vorträgen auch zu Gast. Das Thema Familie beschäftigt Sie des Öfteren. Was ist denn da Ihr Anliegen so?
Ja, man könnte sagen, einfach Familie selber. Das scheint ja irgendwie, also manche Leute meinen ja, das sei ein Auslaufmodell. Familie wird heute definiert als jedes Zusammensein von irgendwelchen Erwachsenen und Kindern. Während ich meine, dass die Kinder ein Recht darauf haben, dass sie einen Vater und eine Mutter haben.